embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Heute sitze ich in diesem Studio mit Peter Kunz, dem obersten Sufi der Schweiz, kann man das so sagen?
Nein, ich bin Ordensleiter der Mevlevie, also eines islamischen Ordens in der Schweiz.
Okay, danke. Unser Thema ist, wie immer in diesem Podcast, die Frage danach, wie wir Gott über den Körper oder durch den Körper erfahren können oder uns an diese Erfahrung annähern können. Ja, meine erste Frage an dich ist gleich, wie ist für dich der Körper ein Mittel oder ein Weg zu Gott?
Für uns ist die ganze Schöpfung mit allen Aspekten mögliche Hilfen, um Gottes Nähe zu finden. Wir wissen, wir können nicht Gott völlig in der Nähe haben, sondern da würden wir verbrennen. Das sagt die Bibel ja genügend, auch wenn wir an Moses und andere denken. Also wir können nur in eine gewisse Nähe kommen und unsere Sehnsucht drückt sich darin aus, dass wir Gottes Nähe suchen. Einfach einen Schritt weiter zu kommen, immer wieder mal einen kleinen Schritt weiter zu kommen. Und da sind wir aufgefordert aus der koranischen Überlieferungen, alles, was zur Verfügung steht, zu nutzen. Also nicht nur irgendwie unsere Intelligenz, auch die sollen wir nutzen, die Vernunft soll angewandt werden, aber auch den Körper, auch was materiell ist. Und natürlich, wo sich unsere Gläubigkeit am stärksten zeigt, ist in der Aktion des Körpers, also in den Taten, in den guten Taten. Das ist auch Körper.
Stimmt, ja.
Ist auch körperlich.
Stimmt, das Handeln ist etwas ganz...
Es ist nicht einfach meditativ, ja, genau. Sondern das Handeln ist auch körperlich. Es gibt so, wenn ich da gleich noch sagen kann, es gibt unser Ordensgründer, Celaleddin Rumi, wir nennen ihn Mevlana, das ist ein Ehrentitel, der hat gesagt ungefähr so, dass es nicht genügt, dass wir Liebesgefühle haben. Wir sollen sie auch mit Geschenken zeigen. Also wir sollen das ins Materielle umsetzen. Und wenn ich ein Geschenk verpacke, ist mein Körper beteiligt. Und wenn ich es übergebe, ist mein Körper beteiligt. Und wenn ich meinem Gegenüber in die Augen schaue, ist das körperlich vorerst. Natürlich mit Zugang zum Inneren. Wir sagen, die Augen sind die Fenster zum Herzen.
Sehr schön. Also das Körperliche ist noch viel einfacher oder unmittelbarer als das, was ich zunächst im Kopf hatte, nämlich dieses körperliche Üben, sei das eben zum Beispiel von Yoga oder in deinem Orden das Drehen.
Ja, das Drehen ist ein starkes Exerzitium, wie man es in Ordensleben sagt. Auch im christlichen Ordensleben spricht man von Exerzitien. Das ist ein Exerzitium unseres Ordens. Und das Drehen ist eine direkte Zuhilfenahme des Körpers, um noch verstärkt eine meditative Erfahrung zu machen. Also nicht hinsitzen und dann immer wieder die Gedanken versuchen wegzujagen. Also wer meditiert, kennt ja das, diese Schwierigkeit. Sondern mit dem Körper, den Körper noch zur Hilfe nehmen. Mhm. Also wenn wir um die eigene Achse drehen, dann ist das nicht eine Ekstase. Wir gehen nicht irgendwo weg. Wir sind nicht irgendwo weiß nicht wo, sondern wir sind völlig in unserer Mitte, wissen genau, wo wir sind. Mhm. Effektiv in einem meditativen Zustand auf dem Weg zu Gott im Herzen, wenn man so sagen will. Und der Körper hilft uns, dass wir nicht durch Gedanken getrübt werden oder gestört werden. Denn im Moment, wo ich überlege, ob ich gut drehe, falle ich schon um. Das ist so eine Vereinbarung mit dem Körper, die natürlich die Monate geht, bis diese Vereinbarung funktioniert, dass wir überhaupt den Körper so ins Drehen bringen, ohne dass uns schlecht wird, ohne dass uns schwindelig wird. Das ist ein Üben, Üben und nochmals Üben. Und wenn man dann das kann, dann ist der Körper eine sehr schöne Stütze für diesen, ich sag mal, meditativen Prozess. Also nicht meditativ, indem wir einfach nur ruhig sind, der Körper bewegt sich, wir schwitzen und all das, und wir atmen stark, aber es ist diese Präsenz in unseren in Richtung unseres Zentrums, wo wir so sagen, dass Gott seinen Sitz hat.
Das heißt, der Körper ist beim Drehen, bringt er euch so ins Zentrum, in diese Meditation, weil ihr ganz mit den Empfindungen im Körper verbunden seid, oder?
Nein, nicht mit den Empfindungen des Körpers, sondern es ist eigentlich, der Körper hilft uns, das Drehen hilft uns, die Gedanken, die ja automatisch da sind, die wir nicht produzieren, sondern die einfach sich entstehen in uns. Wir sind ja wie ein Radioempfänger, je nachdem, wie wir eingestellt sind, empfangen wir diese Schwingung oder jene, sind Gedanken, wir wissen nie, woher sie kommen, aber sie sind immer da irgendwie und kommen einfach. Dass diese weniger Zugang haben zu, und das ist wie ein Abschirmen von all diesen Gedankenwellen, die um uns herum sind, die wir natürlicherweise sonst aufnehmen.
Aber es hat nichts damit zu tun, dass wie die körperlichen, das Spüren des Körpers stärker ist, wenn ich ihn bewege oder ihn eben drehe.
Nein,
damit hat es
nichts
zu tun.
Gar nicht.
Okay.
Gar nicht. Es ist, der Körper ist, wir spüren den Körper eigentlich nicht wirklich, wenn man das mal kann.
Okay.
Dann, wenn es im Idealfall, wir sind also nur mal ab und zu im Idealfall, aber wir sind irgendwo zwischendurch. Aber im Idealfall ist ein Gefühl, wo wir ganz in Ruhe, zentriert da sind, in der Gegenwärtigkeit, und die Welt dreht rasend um uns herum. Und wir denken gar nicht an den Körper, wir denken gar nicht, dass wir schwitzen und atmen und so. Diese Gedanken haben auch keinen Platz.
Das meine ich nicht. Ich meine nicht die Gedanken, ich meine das pure Empfinden. Oder wenn du sagst, man ist in der reinen Präsenz, da hörst du ja immer noch Geräusche zum Beispiel.
Ja. Also rein, ich übertreibe, wenn ich reine Präsenz sage, aber einfach vermehrt in der Präsenz sind wir. Und umso mehr, das ist unsere Erfahrung, umso mehr wir präsent sind, umso mehr wir Gottes Nähe erreichen, umso weniger spüren wir den Körper. Es ist nicht spannend. Im Körper, dass wir Gott spüren, so, sondern es ist in einem ganz anderen, subtilen Rahmen. Der Körper unterstützt uns einfach, wenn wir das so nutzen.
Aber du würdest jetzt nicht sagen, es ist der Körper, doch vielleicht schon, es ist der Körper, der dorthin in diesen subtilen Rahmen, wie du das gesagt hast, führt.
Der Körper unterstützt uns, es ist unser Wille, unser Wunsch, dorthin zu kommen, der uns die meditative Arbeit, der die meditative Richtung angibt, so quasi, und der Körper unterstützt uns einfach. Vielleicht kann man das so ein bisschen sehen, wenn ein Extremkletterer da an einer hunderte Meter hohen Wand da hochgeht, dann ist er völlig konzentriert auf seine Griffe. Er merkt nicht den Körper als solchen. Er sagt nicht, jetzt spüre ich den Wahl. Ja, also wenn er weht, wenn er schmerzt schon, aber das sind Störfaktoren. Aber er ist völlig im Prozess des Greifens und des Vorwärtskommens und denkt im Idealfall nicht noch an die Schmerzen und an die Anstrengung und seinen Atem und so weiter. Außer wenn es dann grenzgängig wird, wenn es dann schwierig wird, dann kommt das dann hervor. ich habe früher Hallenhandball gespielt, als ich jung war, und da mag ich mich erinnern, die besten Tore habe ich geschossen, weil ich dann irgendwie unmöglich flog und am Boden fiel, aber ich merkte nichts von Schmerz. Erst nachher zu Hause merkte ich, wo ich überall blaue Stellen hatte.
Ja, aber wenn wir bei diesem Beispiel vom Extremkletterer bleiben, der so konzentriert ist, leider klettere ich selber nicht, darum kann ich nicht sagen, wie das ist, aber so dieses, ich stelle mir vor, dass du, da musst du ja dann deine Hände, deine Finger, deine Füße, deine Zehen extrem präzise platzieren. Und um das zu können, brauchst du die Fähigkeit, dich im Raum quasi zu verorten.
Sicher, ja.
Also,
ja, also wenn wir drehen, verorten wir uns auch im Raum. Wir
oder?
Wissen genau, wo wir sind.
Ja. Okay.
Aber es ist nicht mehr gefühlsbetont. Wie soll ich sagen? Es ist nicht das übliche Körperempfinden, sei es Sättigung, sei es Wohlwollen, das Gefühl auf der Haut oder die irgendwie oder was wir in der Massage lieben und auch als gesund empfinden, all das ist nicht da. Diese Nähe zum Körper ist nicht da.
Ja, ja.
In unserem Empfinden.
Kannst du denn es ist nicht das, und du hast einen subtilen Rahmen angesprochen, kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben für jemanden, der das nicht
ja,
kennt?
Ja, ich versuche es. Also es ist so, es gibt, im Islam gibt es, also vor allem bei den Sufis ist das entwickelt worden, gibt es die psychologischen Vorstellungen. Das ist, können wir so vorstellen, ganz grob. Wir haben unseren Körper und wir haben unsere Seele und wir haben das Herz in der Mitte. Stellen wir uns das wie eine Zwiebelschale vor. Da ist mit diesen verschiedenen Schalen. Die äußerste Schicht ist der Körper und dann innen kommen die Schichten der Seele, verschiedene Schichten der Seele bis hinein, bis im Zentrum, wo das, was wir Herz nennen. Und dort ist eine Verbindung, ein Tor oder ein Fenster zur anderen Welt, zum Jenseits. Mhm. Jenseits, wo die Engel sind, aber auch, das vergessen wir immer, auch die Teufel, nicht nur Engel. Also Jenseits ist nicht gut, sondern Jenseits hat beides, so wie das Diesseits beides hat. Das ist das Modelldenken, das wir gelernt haben, oder das im Sufismus existiert, ganz grob. Und jetzt ist es so, dass die Schichten, diese Seelenschichten, die äußeren Seelenschichten, die nahe beim Körper sind, sind etwas grobstofflich, sind alles substanziell, aber nicht materiell, wie wir es kennen, sondern schon subtiler, also aber doch noch Substanz, weil Schwingungen darauf entstehen können. Und da kommen zuerst mal diese Schichten, in denen die Nahrungsaufnahme, die Mineralien verschoben werden und so weiter und wissen, wo sie in den Körper hin müssen und so fort. In der westlichen Welt nennt man das den Ätherkörper. Man kann das mit einer bestimmten Technik sogar fotografieren. Man sieht diese Ausstrahlungen, auch bei den Pflanzen kann man das gut sehen.
Ist das dann die Aura, oder?
Ja, es ist eine Art, eine der Auren. Also die körpernaheste Aura, die kann man fotografieren. Also zum Beispiel ein Blatt, ein Pflanzenblatt nimmt man und tut das in zwischen zwei Hochspannungsblatt und macht das so wie sichtbar. Da sieht man die so Ausstrahlungen, so ein paar Millimeter weite Strahlungen am Rand des Blattes. Und dann nimmt man das Blatt und schneidet es in zwei und tut nur ein Blatt hinein, einen Teil, und es ist immer noch das gesamte Blatt, das man sieht. Das heißt, es ist eine feinstoffliche Substanz, die noch existiert, die noch erhalten bleibt. Die geht dann mit der Zeit weg, so nach einer bestimmten Zeit, aber die ist da. Mhm. Und daraus wissen wir auch, dass der Ätherkörper eigentlich die Form des Körpers bestimmt und den Mineralien in uns sagt, wohin sie sollen, damit der Körper diese Form hat. Und wenn ich meinen in der Küche in meine Finger schneide, dann wissen dank dem Ätherkörper, wissen die Mineralien, dass sie dort wieder auffüllen müssen und das wieder flicken müssen, oder? Und so weiter. Also das ist die Vorstellung. Und das kennt man auch im Westen, also Theosophen und so kennen das. Oder Anthroposophen, glaube ich, auch. Und da gibt es weit drinnen noch feinstofflicher Körper, das ist auch eine Aura, die geht aber, das nennt sich im Westen die Astralkörper. Der geht etwa eine Armlänge weit, strahlen wir aus. Also wenn wir jetzt da gegenüber einander sitzen, dann mischt sich ein bisschen von deinem Astralkörper mit meinem. Mhm. Und dann je nachdem, was für ein Typ ich bin, wirst du dich wohlfühlen dabei oder weniger wohl. Hm?
Und umgekehrt.
Und umgekehrt, ja klar. Ja. Wenn ich mich unwohl fühle, heißt das doch nicht, dass du schlecht bist, sondern das heißt einfach, dass mein Charakter sich nicht so gut verdeckt mit deinem. Oder?
Genau.
Aber es ist diese Ausstrahlung, das ist schon eine Schicht tiefer, dort bilden sich die Emotionen, das sind auch Wellen, mhm. wenn man das so sich versucht vorzustellen, die auf einer Substanz sich bilden müssen, so wie die Wasserwellen das Wasser brauchen, so brauchen die emotionalen Wellen brauchen auch eine Substanz, das ist dieser Astralkörper. Und dann weiter drinnen ist der Mentalkörper, das heißt, das ist die Mentalsubstanz, ist noch feinstofflich, sie ist so feinstofflich, dass sie über die ganze Erde hinausgeht, so wie Radiowellen. Und aufgrund von dem kann man zum Beispiel die Telepathie erklären und solche Dinge, wo wir die Gedanken vom anderen aufnehmen können, auch auf große Distanzen.
Mhm.
Und dann so wird es immer feinstofflich. Innen reden wir vom inspirierten Seele und dann vom beruhigten Seele. Das sind ganz feinstoffliche Substanzen, die in unserer Seele sind, die den Übergang zum Jenseits bilden. Und drinnen im Herzen, das so heißt es in der islamischen Tradition, finden wir das Göttliche.
Mhm.
Wir finden im Monotheismus, das ist ja wie Christentum, ist auch Islam, Monotheismus, gibt es zwei Wege, Gott nahe zu kommen. Es gibt eben nach innen, in diese Richtung Herz, und nach außen, indem wir die Transzendenz Gottes erkennen, das, was er uns über Geschehnisse, über Symbole, über irgendetwas, das uns auffällt, sagen will, oder auch Träume und so weiter vielleicht. Nein, Träume ist vielleicht eher innerlich.
Mhm.
Also so sind wir verbunden. Und das ist diese Subtilität, die in uns ist. Und wenn wir jetzt drehen, den Körper nutzen zum Drehen, dann ist unser Bewusstsein in diesem Moment eher in diesen Zwischenschichten der Seele als jetzt im Körper selbst.
Mhm.
Der Körper arbeitet, macht seinen Job, aber wir sind im Bewusstsein eigentlich Richtung Herz, also mehr in den subtilen Ebenen. Der Körper hilft uns, dass wir auch nicht in den Gedankensubstanzen noch hängen bleiben, sondern noch weiter hinein uns bewegen, in das ganz Subtile von uns, wo das Herz dann schlussendlich anzutreffen ist.
Hilft denn dieses Drehen quasi dabei, wie soll ich sagen, sich ein bisschen aus diesen festen Schichten, eben wie du gesagt hast, zu lösen und so überhaupt erst nach innen zu kommen? Weil so im normalen Alltag als Mensch, der oder die noch nicht so viel von all dem praktiziert, was weiß ich, ist ja alles eher fix. Also man hat einfach einen Körper, der ist, wie er ist. Es sind verschiedene Teile und die Gedanken, die scheinen recht zu haben. Und es scheint alles so zu sein, oder wie es ist.
Schön gesagt, ja.
Und ich kenne das nur aus meiner Bewegungspraxis, dass das dann da alles ein bisschen, ja, es kommt in Bewegungen, es gibt Raum, es schafft Platz für mich, um überhaupt da reinzukommen, in diese Verbindung. Ist das ähnlich?
Also ich würde es mal so sagen, es ist jede Möglichkeit, eine Erfahrung zu machen, wo wir vom Körper nicht mehr abhängig sind, aber trotzdem nicht verloren sind, ist eine Hilfe, hilft uns, unseren Glauben zu stärken, unsere Gewissheit zu stärken, dass alles okay ist, dass ich nicht verloren bin, wenn ich da nicht mehr zwischen Gedanken und Körper ständig alles kontrolliere. Das sind hilfreiche Momente, solche Erfahrungen. Das ist immer schrittweise. Man kommt nicht hin und lernt husch husch das Drehen und dann ist es gemacht. Sondern das sind lauter kleine Erfahrungen, die sich ergänzen und uns mehr Sicherheit geben, mehr Zuversicht geben. Und so wächst eigentlich unsere Sicherheit, unser Glaube, dass wir gut behütet sind. Dass wir gut behütet sind. Wenn wir uns Gott zuwenden, kommt er im Meilenschritt uns entgegen. So sind ja diese Bilder, die wir gelernt haben. Und diese Zuversicht hilft dann, dass wir den Körper als Instrument haben, aber nicht mehr so von ihm abhängig sind. Und dass, wenn wir mal krank sind zum Beispiel, oder der Körper hat einen Fehler oder irgendetwas funktioniert nicht mit dem Körper, haben wir die ganze Innenwelt, die weiter besteht und die uns nicht verloren geht. Es ist eine Zuversicht, die wächst mit diesen Übungen.
Ja, ja.
Und damit der Glaube, denn Glaube ist ja nichts anderes als Zuversicht eigentlich ist. Was ist Glaube? Ich meine, Glaube ist stark, wenn die Zuversicht stark ist.
Und es ist eine Zuversicht, die sich speist aus dieser Erfahrung, von Geborgensein und Sichersein, oder?
Sicher.
Dieses in sich selbst drin, oder doch, ja, in diesem Herz drin spüren, aha, ich bin getragen.
Jawohl.
Und das ist ja dann doch wieder eine, auf eine Art, eine körperliche Erfahrung auch.
Ja, sicher. Also, ich meine, der Körper hat uns geholfen. Wir lernen auch den Körper zu schätzen,
genau,
noch mehr.
Ja,
wir lernen
genau.
dem Körper Danke zu sagen, ihn zu lieben, dass er uns diesen Rahmen und diesen Schutz gibt, diese Möglichkeit, uns über den Körper in die Seele zum Herz zu bewegen.
Und du hast vorhin gesagt, es gibt diese zwei Wege im Monotheismus. Der eine ist nach innen zum Herzen und der andere ist nach außen, quasi in die Schöpfung und in der Schöpfung Gott zu erkennen. Würdest du sagen, es braucht zuerst den Weg in Richtung Herz, damit wir dann wie durch das Herz hindurch wieder nach draußen fallen oder irgend sowas?
Nein, nicht unbedingt. Aber wir sind in einer Zeit, wo viele Menschen enttäuscht sind von dem, was von außen durch die Kirchen und die muslimischen Verbände und ich weiß nicht was uns präsentiert wird. Und folglich nur einen Weg für die Zuversicht finden, ist mit dem Weg nach innen. Und da bieten sich die verschiedensten Meditationstechniken an, die ja auch aus dem Buddhismus und anderen Orten geholt werden. Und das ist ja gut, dass wir dann dort merken, ja gut, ich habe was. Und wenn wir dann dort Zuversicht haben, können wir uns wieder der Transzendenz Gottes zuwenden.
Ja.
Vielleicht in einer neuen Form, als wir von der Kirche oder von den muslimischen Verbänden, ich brauche immer nur mal diese zwei, weil das sind meine zwei Stammbeine, von dort gelernt haben in der Kindheit. Nein, es ist nicht so. Also beide sind gleichwertig. Und man muss nicht meditieren, um Gott nahe zu kommen. Überhaupt nicht.
Ist es eine Typenfrage, oder?
Ja, also ich wage da nicht Typologie irgendwie, mich in eine Typologie zu bewegen, aber ich kenne ganz einfache Menschen, habe ich kennengelernt, in Innenschweiz zum Beispiel. Die haben ganz einfache Gläubigkeit und die sehen in der Natur und überall, wo sie hinschauen, sehen sie das Göttliche. Die brauchen nicht noch zu meditieren, damit sie daran glauben. Sie glauben das schon so, also sie sind schon so verbunden. Im Koran steht geschrieben, wohin du dich immer wendest, da findest du das Antlitz Gottes. Das ist ein zentraler Satz, den besonders die Sufis viel sich daran besinnen. Also wo immer wir sind, was immer wir sehen und erkennen oder spüren, ist eine Gelegenheit, das Göttliche zu erkennen. Wenn wir nur, wie Jesus sagt, wenn du Augen hast zu sehen oder Ohren zu hören, dann geht es. Also das Potenzial ist immer da, Gott ist immer nahe. Ja. Es gibt auch im Koran die Aussage, Gott ist uns näher als die eigene Halsschlagader. Es ist immer da.
Was ist denn das, was macht, dass es nicht allen und auch uns nicht immer sonnenklar ist? Was stiehlt das Sehen?
Das ist natürlich die Frage nach der Natur der Schöpfung und warum Gott das so gewollt hat, weiß niemand. Das können wir nicht wissen. Wir können nur spekulieren darüber, aber auch das ist noch nicht gewusst, warum und wie das so ist. Aber wir haben als Adam erschaffen wurde, das sind ja alles Bilder, oder? Mhm. Also diese Schöpfungsgeschichte, als Adam erschaffen wurde, hat Gott Adam zum höchsten Geschöpf der Schöpfung deklariert, so quasi. Also im Islam ist das sehr stark ausgedrückt, in der Bibel etwas anders, aber also ist auch ausgedrückt, aber auf eine andere subtile Art. Weil der Mensch ist das einzige Wesen, das reflektieren kann, das unterscheiden kann zwischen was gut und was nicht gut ist, dass er eine Vernunft aufbauen kann und so fort. Und das ist aber verbunden mit unserer Seele, die immer eine selbstständige, ewige Natur sein will. Also wir haben eine Seele bekommen, die Selbstständigkeit haben will. Also wir haben Tatsache, dass wir reflektieren können, dass wir denken können, uns selbst fühlen können und über uns selbst Gedanken machen können, baut ein Ich-Gefühl auf, ich bin jemand. Mhm. Und dieses Ich-Bin-Gefühl will nicht sterben, sondern will wachsen, stark sein, ein starkes Selbstbewusstsein. Es gibt ja Kurse noch und noch, um das aufzubauen. Das ist die Natur. Und warum Gott das so gemacht hat und will, dass wir verloren, weg von ihm, in unserem eigenen Selbstbewusstsein wieder zu ihm finden, dieser Mechanismus, warum er das wollte, das wissen wir ja nicht wirklich. Aber es ist so, dass wir vom Eingebettetsein als Baby vielleicht langsam eine Persönlichkeit aufbauen, mit Hilfe der Eltern und dem Erwachsenwerden. Und diese Persönlichkeit ist ein Entfernen von Gott, ein Selbstständigsein. Ich bin jemand. Ich und nochmals ich.
Also das, was andere Traditionen Ego nennen.
Ja, also Ego ist das Ego, ja. Ego baut sich auf, man kann das. Und dann ist der religiöse Weg, ist wieder weg von diesem Ich, in einen Bezug zum Göttlichen zu kommen und Gottes Nähe zu finden. Mhm. Und Gottes Nähe bedeutet, dass dieses Ich sterben muss. Angelius Silesius, um ihn zu nennen, oder? Der hat ja gesagt, also unter anderem, andere haben es auch gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Das ist doch schön gesagt, ich liebe das. Und es ist so, unser Ich muss sterben können zugunsten der Gottesnähe, mhm. zugunsten des Aufgefangenwerdens ins Behütetsein von Gott, in Gott. Also dieser Prozess, es ist zuerst ein Aufbauen eines Ichs und einer Persönlichkeit, das nachher wieder losgelassen werden muss. Mhm. Und so, was uns stört, was du jetzt gefragt hast, ist eben dieses Ich-Gefühl.
Genau.
Ich bin wer und ich möchte selbst entscheiden und ich möchte jemand sein und ich möchte anerkannt werden als ich bin jemand und so fort und so fort. Das kennen wir alle.
Das kennen wir alle sehr gut, naja, bestens. Ja, das Identifizieren mit ich bin die bla bla oder der bla bla, und wenn dann etwas oder mehreres von diesen Strukturen wegbricht, dann bricht die Welt zusammen und kann eben Raum auftun für anderes. Du hast gesagt, wir wissen nicht wirklich, warum Gott das so eingerichtet hat oder dass wir so ein Ego aufbauen. Denkst du, das hat was mit der Freiheit zu tun, die wir bekommen haben? Oder ja, mit der Freiheit, die da ist?
Ja, uns wurde die Freiheit geschenkt. Mhm. Also in der Geschichte, der Schöpfungsgeschichte, als Adam raus musste, da wurde ihm auch gesagt, oder? Du hast jetzt du hast jetzt gewisse Freiheiten, aber du kannst immer dich an Gott erinnern oder an mich erinnern und dann werde ich da sein für dich. Also es ist, diese Freiheit ist uns gegeben worden, damit all das passiert, was da passiert. Und ja, es gibt schöne Bilder und verschiedene schöne Bilder über das, wie und warum diese Schöpfung so entstanden ist. Aber es ist auch immer nur Modelle, Orientierungshilfen, aber wir wissen nie wirklich, warum und wie. Wir können nicht in unseren eigenen Schöpfer uns über unseren eigenen Schöpfer stellen und ihn anschauen. Das können wir nicht. Wir sind ja Teil von der Schöpfung und das Teil kann nicht das Ganze sehen.
Gilt das auch, ja, das ist eine Frage, die ich jetzt schon länger, die auftaucht, so dass, oder wenn wir Ego sind, wenn wir dieses starke Selbst sind, dann scheint es ja, als wäre auf der einen Seite ich und auf der anderen Seite Gott. Und wenn das Ego dann aber stirbt oder ich immer näher in Richtung, das stirbt ja nicht einfach so, das braucht ein paar, vielleicht mehrere Anläufe, was weiß ich. Aber je näher es nach innen zu diesem Herzen geht, fällt die Dualität denn auch im Sufismus oder für dich zusammen oder bleibt die bestehen?
Der Dualismus, der löst sich auf, umso tiefer wir ins Herz hineinkommen. Mhm. Aber wir können unmöglich ständig dort bleiben, wir fallen wieder raus und dann ist der Dualismus wieder da.
Ja.
Also wir sind nicht dazu da, um unseren Körper zu zerstören oder irgendwelche Strukturen zu zerstören. Das Stirb heißt, meint nicht das. Das Stirb meint, bevor wir physisch sterben, heißt, dass wir das Ich-Gefühl sterben lassen, das schon.
Genau.
Aber wir, die Intelligenz, die Vernunft, das intelligente und korrekte Handeln, das alles bleibt völlig da. Man ist dann weniger, also in der Praxis ist man dann weniger identifiziert mit dem, was geschieht. Ein ganz kleines Beispiel vielleicht, weil es sind kleine Schritte, die man kann nicht große Würfe machen und meinen, man sei schon ein Heiliger, es geht nicht so schnell.
Das wäre dann wieder das Ego, nicht wahr?
Ja, natürlich, der sich selbst definieren will. Genau. Ein kleines Beispiel, ich habe bei mir selber, ich habe das mit der Zeit beobachten dürfen. Gott sei Dank. Es ist, wenn ich mit dem Auto gefahren bin auf der Autobahn und jemand hat da so wild mich überholt und hinter womöglich noch, wenn 115 ist einfach zu wenig schnell und er will mindestens 120 sehen und die nächste Gelegenheit überholt er mich mit 150. Und ich denke, dein erster Gedanke, dieser Dschumpel, also das ist jetzt ein schweizerdeutsches Wort, ich spreche in Hochdeutsch, dieser Löli wäre auch schweizerdeutsch.
Also, okay.
Das ist der erste Gedanke. Aha. Mit der Zeit, und an dem habe ich gemerkt, dass was geändert hat, ist, dass ich dann, da kommt zuerst mal die Stufe, wo ich sage, ja, naja, vielleicht hat er wirklich ein Problem, ich weiß ja gar nicht, warum er so drängelt. Vielleicht hat er ein Problem, irgendein Problem. Dass ich dann während dem Weiterfahren dann mich erholen konnte von das ist ein Löli, zu einem Gedanke, ich weiß es ja nicht, ob er nicht einen berechtigten Grund hatte. Gut, und dann mit der Zeit merkte ich, dass mein erster Gedanke war nicht mehr Löli, sondern mein erster Gedanke, der Arme hat vielleicht ein Problem. Mhm. Und der Löli kommt gar nicht mehr. Mhm. Denn wenn er dann trotzdem ein Löli wäre, dann ist mir eigentlich egal, oder? Aber er hat ein Problem und ich weiß es ja nicht, könnte ja sein, also lass ich ihn nach vorne fahren, wünsche ihm Gottes Segen. Dass das der erste Gedanke ist und nicht erst ein Nachfolgen mit meiner Vernunft, eine Ableitung aus der ersten Reaktion gegen diese Person. Das sind so Schritte des Wandels, kleine Schritte. Und wir merken das nicht nach einer, auch wenn sie noch streng ist, nach einer Übung, dass wir jetzt weitergekommen sind. Das ist einfach nicht so. Der wirkliche Alltag ist unsere Möglichkeit zum Wachsen in vielen kleinen Schritten. Und wenn wir dann zurückblicken, so Gott will, können wir sagen, wir sehen, dass wir die letzten 3 Jahre etwas geändert hat. Das ist super. Mhm. Also wenn ich in einen Workshop gehe, da passiert viel und strenge Übungen und ich habe viel gearbeitet und nachher komme ich raus mit einem fantastischen Gefühl. Das ist es noch nicht. Es hat zwar was gebracht, aber das, was es wirklich gebracht hat, das kann ich noch nicht feststellen. Das gute Gefühl, dass ich viel geleistet habe, ist noch Ego, noch viel Ego. Das Gefühl, ich bin nun spirituell vorwärts gekommen. Es ist nie so. Auch nach dem stärksten Yoga-Übung oder nach dem stärksten Drehritual oder nach dem stärksten. Es ist ein schönes Erlebnis und wir sagen Danke, aber dann kommt der Alltag, wir fallen wieder zurück in das Übliche. Aber es hat sich schon gelohnt, aber wir merken es dann vielleicht einmal später, dass die vielen Male, dass wir etwas gemacht haben, dass sich das summiert hat zu etwas, das wir messen können.
Mhm. Oder all diese Praktiken oder dieses Üben beweist sich ja erst, wie du so schön jetzt dargestellt hast mit deinem Beispiel von der Autobahn, das beweist sich ja im Alltag. Und wenn sich im Alltag das nicht beweist, dann finde ich immer, können wir es eigentlich auch lassen. Also es ist vielleicht schon schön und so ein bisschen atmen oder still sein oder was weiß ich.
Ja gut, bin ich da seiner Meinung. Manchmal ist es schwierig, oder? Es gibt einfach Übungen, wir müssen eben heute, wo wir selber die Freiheit haben, unsere Spiritualität uns auszusuchen, die meisten Menschen sind überfordert damit. Es ist sehr schwierig, seinen Weg zu definieren und zu finden. Mhm. Das kann man auch nicht einfach kurz mal anschauen und sagen, das ist jetzt mein Weg. Da muss viel passieren, bis es zu meinem Weg wird. Und es ist dann auch so, es ist einfach so, dass wenn wir vorwärts kommen wollen, müssen wir üben.
Ja.
Und die Übungen müssen sich repetieren und nochmals und nochmals und nochmals. Und darum kennen wir im Islam die 5 täglichen Gebete. Das ist 5-mal am Tag Stopp sagen und sich dem Göttlichen zuwenden. Auch wenn ich jetzt noch anders Dringendes vorhabe, kurz mal Stopp sagen und da sein und sich überlegen und zu fühlen, dass Gott ja da mit mir ist. Und diese Rituale, die helfen uns, dass wir das dann auch tun können. Die Tradition, also die üblichen muslimischen Vorstellungen sind, dass man das ist Pflicht, man muss es. Die Pflicht hilft uns, dass wir es dann auch machen. Und erst wenn wir es machen, kann es eventuell etwas bringen und so fort. Also es ist dieses Repetitive. Mhm. Und das ist in jeder Religion ist das Repetitive da.
Genau.
Und im Repetitiven gibt es eine Chance, dass wir etwas in uns sich transformiert, sich ändert.
Ja, eine Chance, wie du sagst. Das reine Machen an sich tut ja noch nichts.
Nein, also machen, was heißt machen? Ich meine, es sind ja Prozesse, die wir nicht mit unserem Ego kontrollieren können, sonst ist es etwas Konstruiertes.
Ja, ja.
Und darum bin ich ein Fan von bestehenden Traditionen, die sich bewährt haben, denn da muss ich nicht noch lange ausprobieren, ob eine Übung erfolgreich sein kann.
Aha.
Also ich empfehle allen Menschen, die ihren Weg suchen, zuerst mal bei allem, was schon existiert, was Tradition hat, zu suchen. Und nur wenn das alles katastrophal ist, nur dann allenfalls etwas neu Erfundenes sich zuwenden. Aber es gibt so viele Werte, so viele Praxiserfahrungen, die sich angesammelt haben in den traditionellen Religionen, dass ich schade finde, wenn man das nicht nutzt.
Mhm. Mhm. Magst du mal ein bisschen von deinem Weg erzählen, wie du jetzt dorthin gekommen bist, wo du heute bist?
Ja, das ist es ist kein Vorbild, was ich gelebt habe, sondern es ist mein persönlicher profaner Weg, der mich dorthin gebracht hat. Ich bin protestantisch aufgewachsen. Meine Eltern waren nicht große Kirchengänger, aber ich bin in protestantischen Umgebung aufgewachsen als Kind und war dann im Konfirmationsunterricht sehr fleißig. Und der Pfarrer hatte große Freude an mir, weil ich so ein Suchender war. Ich sehe mich jetzt noch im Bett vor dem Einschlafen zu Jesus beten und sagen, bitte hilf mir morgen die Prüfung zu bestehen oder weiß nicht was. Also sind diese konkreten kindlichen Fragen und Bitten, an die ich mich noch gut erinnere. Und der Pfarrer dachte, ich sollte Pfarrer werden, aber ich war ja viel zu jung im Konfirmationsunterricht, das konnte ich noch nicht entscheiden. Dann in der Studienzeit an der ETH Zürich war doch auch eine Zeit von Sturm und Drang. Ich war die Hippie-Zeit, wo ich ein bisschen mit in diesem Strom war. Und da ging es um Gerechtigkeit, Pazifismus und so fort. Ich habe mich aus der Pflicht des Militärdienstes geschlichen und so fort. Lange Haare, Bart, ja. Und da hat in mir sich etwas, also hat sich etwas geregt in mir gegen die Kirche, die aus meiner Sicht aus Jesus nicht das gemacht hat, was ich in der Bibel glaubte zu verstehen. Mhm. Ich konnte damit nicht mehr zurechtkommen. Die Aussagen Jesu, die liebte ich immer und liebe sie heute noch ganz. Ich bin sehr stark verbunden mit den Aussagen Jesu und Jesus als Prophet heute, weil ich Muslim bin. Mhm. Aber ich bin dann aus der Kirche getreten und habe mich dann, wie es auch Mode war natürlich, mich verschiedenen, vor allem fernöstlichen Philosophien und Religionen zugewendet, dort gesucht nach Spiritualität, nach meinem Weg, wie es viele auch machten. Ich habe Yoga gemacht, ich habe mich mit Zen-Buddhismus auseinandergesetzt, gemeditiert, geübt. Ich habe dann aber auch viel gelernt von den westlichen alternativen Wegen, wie der Theosophie oder bei den Rosenkreuzern. Und so habe ich richtig gesucht und gesucht. Und ich habe viel Positives gelernt, vor allem was aus dem fernen Osten kam. Vor allem, dass alles schlussendlich in einer Einheit, die wir nicht völlig verstehen können, aber in einer letztendlichen Einheit verbunden ist. Mhm. Und dass immer darauf hingewiesen wird. Und dann habe ich durch meine erste Frau den Islam kennengelernt und habe nie gedacht, das überhaupt anzuschauen. Durch diese Heirat bin ich darauf gestoßen. Und was habe ich da gefunden? Ich habe dort im Vertiefen der koranischen Botschaft habe ich das, was ich so mochte in den fernöstlichen Philosophien, die das immer wieder zurückerinnern an die Einheit des ganzen allen Seins, mhm, ist dort ganz stark vertreten, immer wieder repetiert. Und zweitens, die Bilderwelt, die dort vertreten wird, das war die Bilderwelt, die ich als Kind so geliebt habe, die biblische Bilderwelt. Ist ja, der Koran, der Islam ist ja nicht eine Alternativreligion, sondern eine Erweiterung oder Ergänzung oder Nachfolge vom Judentum und Christentum, von der prophetischen Tradition. Mhm. Also ich habe das wieder gefunden. Und so habe ich dann mich sehr schnell wohlgefühlt darin. Ich habe deswegen, bin ich nicht in die Moscheen gesprungen und so weiter, sondern ich habe einfach mich dort hinein versenkt und konnte dann auch mich dazu mir selbst gegenüber bekennen, dass ich mich als Muslim fühle. Und dann habe ich beruflich viel mit dem Mittleren Osten zu tun gehabt und konnte dann auch konkret den Islam kennenlernen. Also ich musste viel reisen, im Mittleren Osten reisen und so bin ich hineingewachsen in den Islam. Ich war ein Muslim, nicht auffallend, habe es auch niemandem erzählen müssen. Und dann habe ich dann später, zusammen mit meiner jetzigen Frau, mit meiner zweiten Frau, habe ich dann die Mystik des Islams gefunden, also das, was wir unter Sufismus so etwas zusammenfassen im Westen. Und indem ich auf die Tradition der Mevlevi, wo ich heute drin bin, gestoßen bin und dann bin ich dort hineingewachsen. Dann hat sich noch meine Liebe zum Islam noch verstärkt. Mhm. In dieser Form, das Infragestellen erlaubt ist, wo das vertiefte Suchen im Rahmen des Islams erlaubt ist, wo gewisse Freiheiten sind, die wir im Westen benötigen für die Religiosität. Und so bin ich dort dann hineingewachsen und später wurde mir dann die Würde eines Scheichs geschenkt, also als ich dann Jahre später und mit der Bitte, dass ich in der Schweiz eine Gruppe bilde. Mhm. Und so hat es begonnen. Also ich seit etwa 25 Jahren führe ich eine Gruppe in der Schweiz.
Und seit 25 Jahren übst du in dieser Form oder noch länger?
Ja. Und das Üben ist was der Islam, der traditionelle Islam bietet, ist die Basis und da kommt zusätzliche Exerzitien. Das ist wie in der christlichen Welt der christliche Glauben als Basis und dann zusätzliche Exerzitien, je nachdem in welchem Orden man ist.
Ja.
So ist das auch bei uns.
Aber etwas, was zum Beispiel im Protestantismus, in dem du ja auch aufgewachsen bist, eigentlich komplett fehlt, oder? Dieses Üben oder Exerzitien.
Ja, das ist bedauerlich, finde ich. Und ich glaube, da ist mit der vielleicht notwendigen Reaktion damals, dass der Protestantismus führte, das musste eine starke Gegenbewegung sein und irgendwo hat man dann vielleicht gewisse Dinge über den Haufen geworfen, die halt von großem Wert sein könnten. Mhm. Und ich rufe, aber nicht nur bei den Protestanten, auch bei Katholiken rufe ich immer auf, nehmt eure Rituale ernst. Nutzt die Rituale, denn ein Ritual ist ein Arbeiten mit Körper.
Ja, ja.
Ist ein Arbeiten mit Raum und Zeit. Ist ein Arrangement von Materiellem, inklusive Körper, das in gewissen Abläufen dann eine Wirkung erzeugt, die uns unterstützt. Mhm. Mhm. Nehmt die Rituale ernst. Findet Freude an Rituellen, das rufe ich immer wieder dazu auf. Mhm. Es ist ja so, dass man natürlich sagt, ja, aber all diese Rituale, das macht man ja alles automatisch, das bringt doch nichts.
Ganz genau.
Das stimmt nicht.
Aha.
Das stimmt einfach nicht. Auch wenn ich ein Ritual gedankenlos gemacht habe, hat es eine Wirkung gehabt.
Wirklich?
Ja, ja. Einfach, wir haben es nicht gemerkt.
Aber es bringt doch viel mehr oder kann sich noch viel mehr ausbreiten und wirken, wenn wir tatsächlich da sind.
Ja, das ist schon oder? So. Also, ist schon so. Das wäre ja aber schon es noch. Ist nicht null.
Okay.
ja, schon, natürlich. Ja, einverstanden.
Mhm, mhm, mhm.
Also jetzt bei uns, wir haben die rituellen Gebete, die sind gewisse Abläufe und die kennen wir so gut, dass man dann während dem Ablauf plötzlich merkt, ah ja, ich bin ja am Beten, oder? Ich bin gar nicht wirklich da, sondern irgendwo anders während dem Gebet. Das ist normaler Alltagszustand, wenn man nicht bei der Sache ist. Aber es hat trotzdem etwas bleibt trotzdem da.
Es bleibt
trotzdem etwas hängen, dass wir eben nicht spüren können und vielleicht spüren, wenn wir präsent sind dabei.
Ja.
Und dann ist auch mehr Freude da und es ist, also bei uns bei den Ritualgebeten 5, der erste Akt ist die Absichtserklärung. Innerlich, jetzt bin ich da, bin präsent, verlasse meine vielen Gedanken mit Sorgen des Alltags und bin jetzt für 3 Minuten oder 4 bin ich jetzt präsent für das Gebet. Das ist der erste wichtige Akt, den man vielleicht dann auch ohne Präsenz macht und dann ist es wieder kein wirklicher, ist das Wissen nicht so wirklich erfüllt. Aber eigentlich ist die Meinung, dass wir uns bemühen, präsent zu sein.
Präsent zu sein, ja. Und das verlangt ja auch einiges an Übung, oder? Immer wieder zurückzukommen, so, okay, ich bin jetzt wirklich da.
Natürlich.
In meinem Körper.
Ja.
Und ist es, du hast ganz am Anfang hast du gesagt, beim Drehen ist es keine Ekstase, ihr seid total präsent. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige, ein wichtiger Hinweis, weil vieles vom Üben in verschiedenen Traditionen, verschiedenen Formen, bla bla bla, will ja oder denkt, Trance oder Ekstase sei das Eigentliche, aber nein.
Nein, das ist, Ekstase ist eine gefährliche Sache. Diese Welt ist nicht ungefährlich. Wenn wir von unserer Kontrolle weggehen, dann sind wir in einem Zustand, wo wir verletzlich sind. Verletzlich von Einflüssen aus dem Jenseits, die eben auch negativ sein können. Also der Teufel sitzt im Jenseits genauso wie die Engel.
Und Gott auch?
Nein, Gott ist noch größer.
Noch größer.
Gott ist der Herr von Jenseits, Diesseits und Jenseits und ist noch größer und wir können uns das nicht vorstellen. Wir sagen in unserer Tradition, der Weg zu Gottes Nähe ist mit einem Fuß in dieser Welt und mit dem anderen Fuß in der anderen Welt. Also mit einem Fuß im Diesseits, mit dem anderen Fuß im Jenseits. Das heißt, präsent sein mit dem, was wir zu tun haben, unsere Pflichten, unsere Kontrollaufgaben, all das soll weiter funktionieren, sollen wir tun, unser Bestes geben und zugleich mit innerliche Hinwendung zum Jenseitigen, mit Dankbarkeit dem Jenseitigen gegenüber. Also so, dass quasi die förderlichen Kräfte uns unterstützen vom Jenseitigen und nicht die negativen. Das heißt, wir können die förderlichen Kräfte aus dem Jenseits uns zu Hilfe holen und uns schützen vor den negativen Kräften, indem wir hier im Diesseits, ein tönt etwas banal, aber ein ordentliches, anständiges Leben führen. Es tönt nicht gerade modern, aber indem wir ein tugendhaftes Leben führen, den Tugenden, den ethischen Werten uns verpflichtet fühlen und das auch versuchen zu leben. Das macht, dass wir zu einem Gefäß werden für gute, förderliche Kräfte und nicht für ein Gefäß, das uns noch wilder und noch uns auffressen will. Also man kann mit Ritualen sehr wohl negative Kräfte anziehen, die uns dann vielleicht auch zur Hilfe kommen, zu irgendwas, jemand anderem schaden oder was auch immer, was unter schwarzer Magie bekannt ist. Das ist alles möglich. Alles in der anderen Welt vorhanden, wartet nur darauf zu kommen, wenn wir nur das Mittel dazu ihnen geben.
Aber dieser eine Fuß im Diesseits klingt für mich auch nach einem verwurzelt bleiben.
Ja, absolut.
Hier und jetzt. Natürlich. Und nicht abzuhauen, jawohl, in eine andere,
absolut,
Welt und da nur mit den Engeln oder Teufeln, ja, herumzuhängen.
Darum ist Religion, das heißt ein System. Eine Religion für mich ist ein System der Orientierung, erstens einmal, dass wir uns eine gewisse Vorstellung eines Weges uns machen können und dem nachgehen können. Und zweitens ist Religion ein Schutz. Das Rituelle in der Religion schützt uns davor, dass wir nicht in Negatives abfahren. Also wir können im religiösen Rahmen, können wir geschützt loslassen von unserer Kontrolle. Also wenn man kann durchaus Erlebnisse haben im Religiösen, das nach Ekstase aussieht, weil ich nicht mehr in Kontrolle bin, selbst über mich selbst, für mich kein Problem, weil es geschieht im Rahmen einer Gläubigkeit, die den Schutz gibt.
Ja, 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 ja.
Die geschützt wird. Das heißt, es kommt förderliche Kräfte aus dem Jenseits, engelhafte, kann man ja dem auch sagen, oder? Und nicht teuflische. Ekstase im Sinne von nicht mehr meine Kontrolle über mich haben, muss nicht schlecht sein. Aber es muss im richtigen Rahmen sein, dass es mich in die förderliche Richtung bringt.
Ja. Irgendwie erinnert mich das jetzt wieder an das Blatt, das du erwähnt hast, wenn man das teilt und man sieht, was war das, der Astralkörper vom Blatt, immer noch dieses Licht. Und wenn das Aufgeben der Kontrolle quasi aus dem, das klingt auch sehr kitschig und vielleicht doof, aber so aus dem Licht oder aus dem Licht kommt, dann schadet es uns nicht. Aber es
das ist richtig, aber wie will ich kontrollieren, ob es vom Licht kommt? Ich bin nicht gar nicht fähig dazu, weil das Licht ist stärker als mein Mechanismus. Ich kann nur kontrollieren, wenn ich kontrollieren, wo ich stärker bin, als was ich kontrolliere. Aber es ist ja das Umgekehrte. Wenn es wirklich das Licht ist, wunderbar. Aber dazu sind ja diese Formen, diese Rituale, dieses Zusammensein, dieses rituelle Zusammensein da, dass wir eine stärkere Kontrolle haben, als was wir selbst fähig sind dazu.
Ja, ein Rahmen, oder?
Jawohl, ein Rahmen, genau. Okay. In dem nur das Licht Platz findet und nicht das Negative.
Dafür muss man, ich weiß nicht, ob du das auch machst oder ob das auch eine Praxis ist, aber dafür kann man oder muss man ab und zu auch dem anderen sagen, es soll jetzt bitte abhauen.
Absolut.
Das auch immer wieder aus Räumen, aus dem eigenen, aus den eigenen Schichten.
Absolut. Also wir mischen uns ja ständig, oder? Also die Leute, mit denen wir uns zusammentun, wir tragen jedes Mal etwas nach Hause in unserem Astralkörper, um es nochmal etwas technisch zu sagen. Und wir gleichen uns langsam diesen Leuten an, mit denen ich mich zusammentue. Und wenn diese Leute nicht förderlich sind für mich, dann ist das nicht gut für mich.
Genau.
Und das ist unbedingt bei uns, also unser Ordensgründer Celaleddin Rumi, der warnt immer wieder davor, tut euch nicht mit solchen Leuten zusammen, die euch hinunterziehen, sondern nur mit Leuten, die euch hoch in die Höhe ziehen und Licht bringen. Und hab den Mut, den anderen Nein zu sagen.
Ja, es hat viel mit Mut zu tun, oder? All das.
Ja, sicher, ja. Und wenn wir die Zuversicht, dass wir getragen sind, hilft uns, den Mut zu finden. Aber es braucht Mut, ja.
Also ich könnte noch stundenlang weiter reden mit dir. Aber vielleicht als letzte oder eine der letzten Fragen, wie kommt das alles zusammen mit dir als Wissenschaftler?
Für mich besonders gut, denn ich habe in der Wissenschaft vieles entdeckt, das völlig kompatibel ist mit dem Religiösen. Und ich war immer im Physikunterricht, war ich völlig begeistert, wenn ich da irgendetwas gelernt habe, in dem ich das Religiöse drin sah, also das Religiöse, die religiösen Prinzipien, sagen
wir. Ja.
Und ich bin, also für mich ist das bereichernd, das Wissenschaftliche bereichernd. Das Problem der Wissenschaft ist natürlich, dass wenn man sauber wissenschaftlich etwas veröffentlichen will, dann muss man sich an Kriterien halten, die, wenn man sich mit der anderen Welt befassen will, sehr schwierig sind einzuhalten, weil wir es nicht beweisen können. Also es gibt Dinge, die dann halt an den Rand der Wissenschaft gedrängt sind, weil sie nicht allen Kriterien des formell Wissenschaftlichen genügen. Und das ist klar, das ist so. Also wir brauchen ja, man muss etwas beweisen können, dass man repetieren kann. Ein Beweis muss repetierbar sein zum Beispiel und so fort. Und das ist nicht so schnell gemacht, wenn man weitere Dimensionen mit hineinziehen will. Aber es gibt Grenzen der Physik, die aus meiner Sicht, und einige Physiker haben das auch dargelegt, die nur überwunden werden können, wenn wir eine höhere Dimension akzeptieren, dass die existiert. Aber das ist auch alles noch nicht unbedingt bewiesen. Es ist einfach rechnerisch, wird dargestellt, dass man gewisse Zusammenhänge hinkriegt, wenn man höhere Dimensionen akzeptiert. Und das hat mich immer begeistert, denn ich spüre, dass es keinen anderen Weg gibt, dass das, die Wissenschaft muss dorthin, wenn sie weiterkommen will.
Ja, und es gibt ja auch schon viele, ich denke an den Bereich der Quantenphysik.
Natürlich, es gibt so ungeheuer interessante Sachen, die eigentlich auch uns zeigen, Sachen zeigen, wie zum Beispiel, als ich gelernt habe, dass das Atommodell, das wir alle kennen, Kern innen mit Protonen und Neutronen und die Elektronen, die rumreißen, mit dem kann man sehr viel rechnen, sehr viel herausfinden und sehr viel entdecken. Aber die Wirklichkeit ist überhaupt nicht so, sieht nicht so aus, es ist nur ein Modell. Also mit Hilfe eines Modells, das gar nicht der Wirklichkeit entspricht, aber das als Modell dient, kann man rechnen. Und eine Religion ist auch nur ein Modell, mit dem wir Orientierung schaffen können, aber die Wirklichkeit ist völlig anders. Wir können die Wirklichkeit Gottes nicht vorstellen. Nicht möglich. Wir können nur, so Gott will, Erlebnisse haben, die uns mit der Zeit überzeugen, da ist was. Und dem kann ich mich vertrauensvoll zuwenden, aber ich kann es nicht erfassen.
Nein.
Solche Zusammenhänge mit der Physik oder mit der Wissenschaft finde ich spannend. Oder dass wenn wir etwas messen in der Wissenschaft, etwas messen, ist jede Messung ist beeinflusst durch den Messenden.
Genau.
Jeder religiöse Akt ist beeinflusst durch mich, der diesen Akt vollführt. Und es ist nicht Gott, der das macht. Ich habe da keine Macht, sondern es ist mein Typus von Erlebnis, es ist mein Typus von Vorstellungen, die da hineinspielen. Und so hat jeder Mensch hat seine Orientierung, die vielleicht eben mit Hilfe einer Religion sich bildet in uns, aber jeder Mensch ist individuell ein bisschen verschieden.
Ja, und alles, was so fix scheint, wie zum Beispiel ein Tisch oder ein Mensch oder eine Religion, wenn man so ganz, ganz, ganz nah dran geht oder reingeht, oder ich weiß nicht, wie man dem sagen will, es wird alles ein bisschen weniger fix.
Ja.
Oder?
Sicher. Ja, schon. Also das Atommodell ist ja, der größte Teil des Atoms ist ja Leerraum, leerer Raum, sogenannter leerer Raum. Das heißt, dieser Tisch besteht aus lauter Atomen. Das heißt, 99,99% von diesem Tisch ist leerer Raum.
Genau.
Also aber wir sehen es nicht. Für uns sieht das nach fix und hart und fest aus. Dabei ist da ganz andere Strukturen, die das zu diesem Vorstellung von fix und fest bringt. Und auch das kann man in der Physik, in der Wissenschaft lernen und Rückschlüsse machen der Glaubwürdigkeit für die Religion. Kann man.
Absolut,
das finde ich spannend.
Danke vielmals.
Gern geschehen.
RevLab.